was wir für Interviews geführt haben, was wir für besondere Momente gehabt haben und generell über die Arbeit am Podcast.
Genau, also wir haben uns gedacht, wir könnten das ja heute so gestalten, dass wir uns ein bisschen Lieblingsfolgen raussuchen. Natürlich sind ja alle Folgen irgendwie cool und es gab überall spezielle Momente, aber man hat ja immer auch so ein bisschen so Herzensmomente. Und wir haben uns gedacht, jeder sucht sich so seine Top 3 und die würden wir gerne mit euch quasi nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ja, das würden wir jetzt auch in der nächsten Stunde so im Wechsel ein bisschen machen und hoffen, ihr bleibt dabei. Tatsächlich, vielleicht überlegen wir mal ganz kurz. Ich habe vorhin drüber nachgedacht, wie hat denn das eigentlich mit dem Podcast begonnen? Anna, weißt du noch, wie sind wir denn drauf gekommen? Weil am Anfang waren wir ja auch zu dritt. Also es war ich, du und Gary. Also Gerhard Aigner, der da auch dabei war.
Ich glaube, es war eigentlich schon auch die Initiative vom Gerhard Aigner. Also wir waren schon alle sehr Podcast interessiert prinzipiell und haben, glaube ich, schon auch wir beide schon immer wieder die Idee gehabt, ah, mach mal vielleicht mal an Podcast, denke ich mal, oder? Aber es war dann der Gerhard, der eigentlich dann ziemlich konkret einfach mit der Idee ins Rennen gegangen ist, hey, wir sollten jetzt bei Freirad diesen Podcast machen. Das habe ich schon so in Erinnerung. Also ich glaube, der hatte mal einen Workshop bei Freirad besucht zum Radio machen und war danach ziemlich motiviert, eben auch selber einen Podcast zu machen. Und bei uns war es eben so, dass wir davor schon ein bisschen Kontaktpunkte gehabt beim Radio Freirad schon im Kulturton und habe da ja so Sendungen gestaltet über Schloss Ambras zum Beispiel oder über die Premierentage in Innsbruck, also jetzt keine Biologie-Inhalte und habe deswegen schon auch hin und wieder auch mal dran gedacht, es wäre cool, vielleicht eine eigene Sendung zu haben. Und du kommst ja generell eigentlich aus dem Journalismus.
Ja, genau. Genau. Also ich war ja zu der Zeit, das war nicht so lange nach meiner ORF-Zeit, wo ich da kurz reinschnuppern durfte, auch in dieses Fernsehen- und Radiogeschehen. Und ja, ich war auch sehr angetan davon, meine Stimme mal zu hören, weil beim ORF war es ja so, dass man auch zuerst eine Prüfung machen musste, dann durftest du erst quasi Sprecher sein, ansonsten bist du ja Schreibender im Hintergrund eher. Und ja, ich fand es spannend, das auch mal auszuprobieren tatsächlich. Ich meine, konnte ja keiner wissen, dass dann auch Corona kommt und wir dann quasi nicht ständig im Studio sind oder auch in meinem Fall, bei mir hat sich dann einfach ein Umzug ergeben in die Schweiz und wir waren jetzt so auch getrennt und mussten so ein bisschen, ja, kreativ werden, auch was das Aufnahmesetting betrifft. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich kann euch versprechen, Annas Setup sieht gerade ultra professionell aus bei sich zu Hause mit dem Mikro, mit der Spinne vorne dran. Und bei mir ist es ja nicht ganz so professionell gerade. Man hört es vielleicht so leicht im Hintergrund im Surren des Laptops. Aber ja, wir haben da versucht, das Beste draus zu machen. Und die erste Folge, das weiß ich noch. Das war ja auch was, die fand ich mega cool, weil da haben wir über etwas berichtet, das uns persönlich sehr am Herz gelegen ist, vor allem dir, weil du hattest ja die Idee damals mit diesem Science Raft. Ich bin da mitgefahren sozusagen, aber du warst da treibende Kraft und hast dann auch den ersten Podcast quasi drüber gemacht. Also das wäre vielleicht so ein cooler Moment, den wir auch nochmal Revue passieren lassen könnten.
Auf alle Fälle. Also eben, prinzipiell, es war ja so, wir waren so ein Dreierteam, Gerhard, du, Julia und ich. Und du warst damals schon in der Schweiz und deswegen war die erste Folge eine Folge, die da Gary und ich in einem Freiradstudio aufgenommen haben oder weil es sich einfach halt gut so ergeben hat, aus praktischen Gründen eben. Und dann haben wir mal gedacht, was interessiert uns eigentlich? Und da war halt dieses Flussthema natürlich ein Thema, mit dem wir uns eigentlich viel in der Austrian Biologist Association in der letzten Zeit eben davor auseinandergesetzt haben. Und dann haben wir gedacht, wir machen einfach eine Sendung jetzt, wie geht es unseren Flüssen? Also was ist gerade so in Tirol, was sind die Probleme an den Flüssen und der Zustand der Flüsse? Und eben auch Gary hat auch so einen Ausblick gehabt in Südostasien, wie die Textilproduktion die Flüsse verschmutzt und beeinträchtigt. Und wir haben aber in dem Rahmen von dem eben auch über den Science Raft gesprochen. Eben, das war eigentlich so ein Projekt, wo wir als Gruppe, eben Julia war dabei, auch die Lena Niklas zum Beispiel, der Moritz, sind wir den Inn runtergeraftet und eigentlich ziemlich weit, also Mils bei Imst, falls das jemand kennt, das ist im Tiroler Oberland, bis dann schlussendlich mit einer Unterbrechung ein bisschen den Kampfen. Und das war eben Teil von Insieme, also einem Projekt, wo es darum geht, den Inn zu verbessern und Artenschutz am Inn zu verwirklichen. Und mit dem wollten wir eigentlich darauf aufmerksam machen, eben dass auch vor unserer Haustür der Inn eigentlich ein spannender Fluss ist, in dem es noch wirklich auch schöne Flussauen gibt und ja, naturnahe Abschnitte, wo man den Flussuferläufer beobachten kann oder ja, den Biber. Also, dass es wirklich auch ein lebendiger Fluss ist, auch wenn er teilweise ja, so eingezwängt ist zwischen Autobahn und Bahn und man es vielleicht gar nicht so als den Naturraum wahrnimmt. Und genau, und in der Folge haben wir auch über den Fluss oder halt unsere Erlebnisse da Revue passieren lassen und das zusammengefasst. Und das war einfach so, glaube ich, so dieser Einstieg damals, wo wir auch wirklich auch noch stark über die Themen gesprochen haben, die uns gerade selber interessiert haben oder bewegt haben und wo wir auch viel eben im Studio produziert haben. Also das ist jetzt symptomatisch dafür, für diese Anfänge des Podcasts ein Ausschnitt. Wir sind irgendwie ziemlich glücklich, ziemlich, kann sagen, ein bisschen stolz, dass wir diese Aktion wirklich durchgezogen haben.
Ja, echt, absolut. Ich hätte mir nie gedacht, dass so eine crazy Idee irgendwie gefördert wird und dass wir nachher tatsächlich irgendwie Mittel kriegen, das umzusetzen.
Ja, das ist nämlich, also das ist wirklich so dieses, man kann sich das so vorstellen, also wir sind so diese, sagen wir mal, ein bisschen klinisch Regionalgruppe Westösterreich, also eigentlich die Innsbrucker Partie, die da so viel auf der Botanik und auf der Ökologie von der Uni Innsbruck. Viele von uns machen eben ein PhD zum Beispiel gerade. Und wir eben treffen uns dann meistens im Hokuspokus und spinnen so Ideen, was wir so machen können. Und das ist eigentlich das Feine bei dieser Runde, dass wir eben unsere in so Interessen teilen und auch schnell für die gleichen Sachen uns begeistern können. Und dann ist einmal so vor We Weihnachten, glaube ich,
Jetzt vor 2 Jahren.
2018.
Ja, 2018 muss es gewesen sein.
Sitzen wir eben dort und dann kommt eben diese Idee im Hokuspokus, dass man eigentlich, dass es cool wäre, weil wir mitbekommen haben, ja, der WWF stellt so dieses Insieme-Projekt, das ist so ein Interreg-Projekt auf die Beine, wo es um Artenschutz am Inn geht und eben drei Länder, weil der Inn fließt ja eben durch die Schweiz, Österreich und Bayern, die sich gemeinsam praktisch zusammentun und einmal Artenschutz eben über Landesgrenzen hinweg denken. Und da haben wir gewusst, der WWF will dieses Projekt machen. Eben, das haben wir auch mitbekommen, weil die Uni Innsbruck da auch involviert ist. Also der Leo Füreder, Institut für Ökologie, bei dem ich Dissertation mache. Und da haben wir das eben mitbekommen. Und dann war eben die Idee, hey, wir könnten ja versuchen, da in das Projekt irgendwie uns mit reinzubringen mit einer coolen Aktion, dass wir sagen, hey, wir raften den Inn entlang, und gleichzeitig eben aus dem Raftingboot heraus und eben, wenn wir dann auch irgendwo anlanden, dort, wo wir denken, ah, die Flusslandschaft schaut interessant aus, erforschen wir den Inn. Also da war so unsere Vision so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen, ja, lustig, aber halt so Alexander von Humboldt, so Südamerika, Amazonas, einfach mal hingehen, schauen, so wie Wissenschaft irgendwie romantisch ist, also nicht so dieses alles von vornherein durchplanen, wo sind die Sampling Sites, was macht man genau, Protokoll und so weiter, sondern dieses Erleben, wahrnehmen und während man dort ist, gleichzeitig messen, aufnehmen, eben die versuchen, den Fluss zu verstehen. Und wir haben uns eben gedacht, dass es eigentlich einen Mehrwert hat, auch den Inn entlang zu raften und wirklich den Fluss in dem Sinne zu leben, der Strömung zu folgen, weil man dann den Fluss einfach noch einmal aus anderen Perspektive kennenlernt, weil man eben, man folgt der Strömung, man sieht den ganzheitlichen Fluss praktisch, also nicht nur Ausschnitte. Man sieht eine ganz andere Perspektive, als wenn man von Land am Land unterwegs ist. Man erreicht auch Teile vom Inn oder halt Teile, aber halt so Inseln, Buchten. Und das gibt's am Inn. Es gibt am Inn wirklich viele spannende, verborgene Landschaftsmosaike, die es zu entdecken gibt. Und mit dem Boot kann man dorthin, wo es sonst unwegsam ist und unerreichbar und ja, und kann es eben auch entdecken, schauen, was sind da für Pflanzen, was sind da für Tiere. Ja, das war der erste Ausschnitt eben von der Folge, wo wir auch im Science Raft gesprochen haben. Genau, das war damals im Freiradstudio. Das ist natürlich super mit der Infrastruktur. Da hat man perfekte Aufnahmegeräte und es ist generell diese Radioatmosphäre. Und was man da überhaupt nicht hat, ist Störgeräusche natürlich. Also das sind wir auch im Laufe unserer Podcast-Produktion drauf gekommen, dass es eben nicht nur um den Inhalt geht und darum geht, dass man interessante Gesprächspartnerinnen hat, sondern dass man echt auch schauen muss, dass das technische Setup gut passt und dass auch vor allem, ja, dass es keine Störgeräusche gibt, dass man keine Kabel hat, die hin und her sich bewegen und dann so ein Klacken verursachen. Ja, also das ist echt ein großer Teil auch von dem vom Podcast machen.
Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das war bei mir ja, kannst du dich erinnern, also ich hatte dich, glaube ich, damals auch angerufen und habe gesagt, boah, hast du eine Idee, wie ich das machen könnte? Weil, wie du es erwähnt hast, ich war jetzt schon in der Schweiz, ihr habt den ersten Podcast Dezember 2020 aufgenommen und ich hatte gerade im November angefangen an der ETH in Zürich und habe dann gesagt, oh, ich brauche noch so ein bisschen Zeit, um da reinzukommen und meine erste Folge war dann im Februar, da habe ich mich dann dran getraut zum Valentinstag zusammen mit Martin Pichler und ich kann mich erinnern, das war das Riesending. Ich weiß nicht, wie oft ich das probiert habe, zuerst über Zoom, dann separat Mikro, mal schauen, was funktioniert, dann gab es mit den Kopfhörern, weil die sind ja auch alle unterschiedlich. Der eine surrt, der andere hat ein Klacken drin, dann hängt ein Kabel irgendwo, wie du es erwähnt hast. Also, ich war super aufgeregt und habe davor sogar noch mit meinem Partner eben so einen Probe-Podcast quasi aufgenommen, um zu schauen, ob das auch alles irgendwie hinhaut. Genau. Aber es ist, also wenn man die erste Folge hört, dann hört man auch, es ist ein bisschen hemdsärmelig. Ich und Martin sagen das auch ganz am Anfang bei der, bei der Vorstellung. Da können wir mal kurz reinhören, wie aufgeregt wir da klingen.
Also mein Name ist Martin Pichler, ich habe auch an der Uni Innsbruck Biologie studiert und bin sehr aufgeregt heute, weil es auch meine erste Podcast-Sendung ist, ja, mein erster Radioauftritt. Wie gesagt, er ist nicht live, sondern wie du schon ganz richtig gesagt hast, er ist Corona-konform vorab aufgezeichnet. Aber ganz ehrlich, die Nervosität, das ist die gleiche, da spüre ich gar keinen Unterschied. Und ich freue mich aber schon, ich bin neugierig, was auf uns zukommt und schauen wir uns das jetzt an.
Ja, ein bisschen nervös bin ich ja. Es ist auch meine erste Podcast-Folge hier bei Bioskop. Wir werden heute zusammen auf jeden Fall das Valentinstags-Special bestreiten.
Bisschen nervös war sehr untertrieben. Ich war unheimlich nervös bei dieser ersten Podcast-Folge und habe infolgedessen wahrscheinlich auch super schnell geredet. Das ist generell so ein bisschen mein Sprachduktus, den ich auch versucht habe, in den letzten 4 Jahren anzupassen. Man hört das immer sehr schön, weil einmal klinge ich wie ein Nachrichtensprecher, dann klinge ich wieder, wie wenn ich so im persönlichen Gespräch einfach dahin talken würde. Und das ist, da bin ich drauf gekommen, das ist gar kein leichter Job mit diesem Sprecherdasein tatsächlich. Also macht durchaus Sinn, dass man das auch professionell lernt. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben in dieser ersten Folge gedacht, wir machen was Humoriges zum Valentinstag, so wie man ihn noch nie gesehen hat, nämlich von hart bis zart. Wir haben uns angeschaut, wie die Insekten das so handhaben mit der Liebesromanze. Und das war wirklich super lustig. Wir hatten uns damals ausgemacht, gut, jeder sucht so ein bisschen die coolsten Geschichten zusammen und die erzählen wir dann in diesem Podcast. Ich muss dann auch gleich mein ziemliches Gelächter rausschneiden aus dem Podcast, weil Martin dann vom Insekten Kamasutra erzählt hat. Das könnten wir uns auch jetzt kurz anhören.
Da ist auch bei den Arthropoden alles erlaubt, was irgendwie Spaß macht und natürlich funktioniert.
Ja, zum Beispiel Kamasutra, also eine Insektengruppe, die da dazu passen würde zu diesem Schlagwort, oder deren Paarungsverhalten zu diesem Schlagwort dazu passen würde, das wären die Libellen, die Odonata. Das Männchen, das hat am Hinterleibsende einen richtigen Klauenapparat, mit dem es praktisch seine umwobene Dame da am Genick packt. Und diese beiden Libellen, die verbringen dann auch eine gewisse Zeit im Paarungsflug, also im Tandemflug, wenn man so will. Und wenn dann das Weibchen soweit ist, um dem Drängen des Verehrers danach zu geben, sozusagen, dann biegt sie ihren eigenen Hinterleib nach vorne also presst damit ihre Geschlechtsöffnung an jene des Männchens und dort kann dann die Kopulation stattfinden. Und dieses Verhalten, diese kamasutrische Verrenkung, wenn man so will, die bezeichnen wir ja als Paarungsrat. Also ganz eine tolle Sache zum Zuschauen.
Eine tolle Sache zum Zuschauen und wie wir dann auch gewitzelt haben zum Spannen. Wir haben ja eben, es ging um dieses Paarungsrad, wie wir es gerade gehört haben. Martin Bickler, der ist bei uns auch in der Austrian Biologist Association. Das kommt jetzt natürlich nicht von ungefähr, dass ich den als Partner ausgesucht hatte, weil Martin sehr begeistert ist von Insekten und er hat dann auch ein Projekt vorgestellt, die Bug Buddies, wo es auch darum geht, die Insekten quasi auch in seiner näheren Umgebung besser kennenzulernen. Ich hatte das Glück, dass ich auch in meiner näheren Umgebung jemand hier in Zürich hatte, der extrem insektenbegeistert ist. Er ist im Prinzip der, wie soll ich sagen, Wächter des größten Insektenfriedhofs, den es wahrscheinlich in Zürich gibt, mit Millionen Exemplaren, nämlich Michael Greve von der Entomologischen Sammlung hier an der ETH Zürich. Und er hatte auch noch ein paar tolle Geschichten auf Lager. Da können wir jetzt auch noch mal kurz reinhören. Hier geht es um die Zwergfüßer.
Da ist es so, dass die Männchen machen auch eine Spermatophore, eine stabförmige Struktur auf dem Boden, auf die sie oben dann so einen Spermientopf draufsetzt. Und dann kommt das Weibchen, wahrscheinlich wird auch angelockt, und nimmt diese Spermien in den Mund. Und dann gibt das Weibchen ein Ei ab aus der Öffnung halt und gibt dann die Spermien aus dem Mund auf dieses Ei drauf. Und dann bringt sie das Ei mit dem Mund auf ein Moospflänzchen drauf, wo dann dieses Ei halt schlüpft und vom Moos irgendwie dort sich ernährt. Also wirklich mit dieser Schritt über den Mund finde ich so ein bisschen lustig, aber ja, wieso nicht?
Ja, und wie man gehört hat, fand ich es auch ganz lustig. Und amüsant fand ich auch, dass es davon eine bestimmte Spielart gibt, nämlich bei den Pinselfüßern. Auch die gehören zu den Tausendfüßern. Da macht nämlich das Männchen eine Art Spermiennetz und lässt dann einen langen, langen Leitfaden in die Landschaft rausragen, sozusagen. Und diesen Faden muss das Weibchen dann ganz alleine finden und sich dann so daran entlanghandeln bis zu diesem Spermiennetz. Und dort kann es dann das Spermiennetz für sich nutzen, für die Befruchtung nutzen. Ja, das Lustige oder Tragische für mich ist eigentlich, die beiden treffen sich nie.
Ach, wenn es immer so einfach wäre.
Ja, so kann man auch ein Däter, aber sie werden auch nicht gefressen, also das muss man auch sagen.
Ja, so viel zu diesen Insekten-Dates. Da werden wir jetzt nicht weiter drauf einsteigen, sozusagen, wenn ihr euch die Folge gerne anhören möchtet. Die sind ja alle noch online, das ist immer so super bei Freirad. Die bleiben auf der CBA, auch bei uns auf der Bioskop-Website. Also im Bioskop-Magazin haben wir einen eigenen Button eingerichtet für Podcast. Und da sind die Folgen, alle, die wir heute vorstellen und auch alle anderen, die wir gemacht haben, immer noch erhältlich zum Anschauen. Gut, von den Insekten geht es jetzt, glaube ich, weiter mit größeren Ökosystemen, oder? Anna, du hast dich damit beschäftigt?
Genau, also mit Schutzgebieten konkret eben das Karwendel. Das ist ja dieses Gebirge im Norden von Innsbruck und das ist eine sehr schöne Naturlandschaft, weil es eigentlich früher mal von Kaiser Maximilian I. War es das Jagdgebiet und deswegen durfte da eigentlich niemand das bewirtschaften oder sich da ansiedeln. Und so ist es dann eben relativ ursprünglich eben erhalten immer noch. Also es ist eigentlich es sind vier Kalkgebirgsketten, die sich da eben aneinander reihen praktisch, also halt so übereinander gestapelt. Und dazwischen fließen unter anderem die Isar oder der Karwendelbach und auch der Rissbach. Das sind nur sehr naturnahe Flüsse, die so verzweigte, schotterdominierte Wildflüsse sind, wo auch noch die deutsche Tamariske zum Beispiel wächst. Und also so ein richtiges Schutzgebiet halt. Und da habe ich mit dem Hermann Sonntag, dem Schutzgebietsleiter, vom Karwendel Naturpark ein Interview geführt eben. Das war eigentlich ein ziemlich spannendes Interview, auf das ich auch eigentlich, hin und wieder mal angesprochen worden bin, weil eben der Hermann Sonntag doch auch ziemlich gut das alles darlegen kann. Der ist einfach, hat es schon, er ist ein guter Kommunikator und ist auch sehr begeistert und ja, kennt sich auch sehr gut aus, eben natürlich in seinem Schutzgebiet und hat sehr viel zu erzählen gehabt. Also das Thema des Podcasts war einfach das Karwendelschutzgebiet und wie man so in einem Schutzgebiet arbeitet. Und ja, er hat dann eben auch viel, also ich habe ja schon mal geschichtlich jetzt begonnen mit dem Kaiser Maximilian, aber er hat eben auch in seinem Interview mit mir eben, was wir in Hall geführt haben, in dem Büro von der Tupac Karwendel, hat er eben auch viel so historische Aspekte von dem Karwendel im Interview eingebracht. Und das habe ich dann auch ziemlich spannend gefunden, auch wie er da über die Holztrift erzählt. Also das ist früher, wo auch noch wirklich intensiv Holz entnommen worden ist fürs Bauen von zum Beispiel von München oder von Rosenheim oder ja, es sind eigentlich diese ganzen deutschen Städte da oder halt die bayerischen Städte, die eben an Flüssen eben liegen, wie zum Beispiel der Isar, da sind eben mit Holz erbaut worden, was man eben in Tirol zum Beispiel, im Gebirge sozusagen geerntet hat und dann eben runtergedriftet hat. Und er hat da ein bisschen drüber erzählt und sie haben sich nämlich im Rahmen von ihrer Schutzgebietsarbeit eben auch damit auseinandergesetzt und haben das so historisch ein bisschen auch untersucht. Und genau, das ist jetzt vielleicht nicht so ein klassisches Biologiethema, aber es ist doch auch, hat ja das Ökosystem Karwendel auch mit geprägt, eben die Bewirtschaftungsform und ist eben bis jetzt auch noch zu sehen eben dort, dass man diese alten Driftwege in den Klammen eben entdecken kann und sozusagen dem Weg des Holzes folgen kann. Und genau, das war so ein spannender Ausschnitt. Und das war, glaube ich, bei mir auch eben so einer der ersten Interviews, so das erste Interview, was ich außerhalb vom Studio geführt habe, also wo ich wirklich zu einem Interviewpartner gefahren bin und dort das Setup aufgebaut habe und eben die so eine Außenaufnahme gemacht hat und das war deswegen eben auch ziemlich spannend und ein gutes Erlebnis eigentlich.
Ja, ich finde, das ist ein extrem passendes Thema, gerade für diese Notalpen, weil die Notalpen, die gehen ja dann in den bayerischen Raum über und überall, wo sozusagen die Flüsse, die dotieren ja alle Richtung Norden raus und das waren eigentlich natürliche Verbindungswege, also die natürlichen Wege des Holzes. Weil wie hat die Situation ausgeschaut? Also der Forstwegebau, wie wir ihn heute kennen, wo man wirklich auf breiten Wegen bis oft in die, ja, in die, an die obere Waldgrenze fahren kann mit einem LKW, vielleicht auch noch mit einem Anhänger, das ist eine sehr junge Geschichte. Da reden wir von der Nachkriegszeit, weil vorher war das gar nicht möglich, solche Wege zu bauen, beziehungsweise waren die LKWs einfach nicht in der Lage, eigentlich solche Steigungen zu bewältigen. Das heißt, wenn man den Bergwald nutzen wollte, und das hat man schon sehr früh getan, man weiß es ja gerade hier in Hall, wenn man über die Saline redet, da war ja ein irrsinniger Hunger an Holz. Einerseits eben um die Stempel, um die Dinge abzustützen, also die ganzen Stollen, aber natürlich auch um aus der Sohle wieder das Salz herauszugewinnen. Und in viele andere Bereiche haben wir Holz braucht. Also es war eigentlich der einzige Rohstoff, der wirklich sehr, sehr präsent war. Und wie hat man dann aus diesen Bergwäldern das Holz heruntergebracht? Im Prinzip hat man irgendwie schauen müssen, wie kann ich das zu einem Fluss bringen, den Bach oder Fluss aufzustauen und damit die natürlichen Transportwege zu nutzen bis zu einem gewissen Punkt, wo man es dann wieder rausgefischt hat, in der Lent, wo das Holz sozusagen angelandet ist. Und wir haben ja sehr viele Stellen in vielen Ortschaften, wo es heißt die Lent oder so. Es geht dann immer auf dieses Anlanden vom Holz zurück. Und von da hat man es dann irgendwie weiter transportiert. Sei es mit Pferdefuhrwerk oder man hat es gleich vor Ort irgendwie verarbeitet, weil es halt verschiedene Zimmereien gegeben hat oder auch in Holzkohle verwandelt. Auch das hat den Vorteil gehabt, dass man das viel leichter geworden ist. Man hat so viel Energie verloren, aber man das ist leichter geworden, die Holzkohle. Und es hat einen höheren Grad erreicht, was für die Eisenverhüttung zum Beispiel wichtig war. Also das Holz ist eigentlich, das hat so viel Geschichte, das habe ich selber eigentlich jetzt ein bisschen erfahren dürfen am Rande mit dem Projekt und ich habe selber wahrscheinlich am meisten dabei gelernt in den letzten 5 Jahren und ist eigentlich eine natürliche Verbindung zu Bayern. Zurzeit macht ja Bayern alles zu, aber die Verkehrswege, die haben damals schon bestanden. Gestritten ist damals schon viel worden, wem das Holz gehört und wie das geliefert werden soll. Aber ich finde es eine sehr, sehr spannende Sache und mich freut sehr, dass wir in Scharnitz das machen haben können, weil man da die letzten Zeitzeugen, eigentlich die Kinder, dieser damaligen Holzer interviewen haben können und die sind doch in sehr fortgeschrittenen Alter, wenn ich das sagen darf, und die Geschichte wäre schon verloren gegangen.
Das war jetzt das Interview mit Hermann Sonntag vom Naturpark Karwendel. Der Hermann Sonntag ist jetzt übrigens gar nicht mehr Leiter des Naturparks Karwendel. Ich glaube, er hat die Funktion vor circa einem halben Jahr zurückgelegt oder hat sich nicht mehr neu aufstellen lassen. Aber ist jetzt auf alle Fälle noch stark im Schutzgebietsmanagement tätig, weil, so viel ich es mitbekommen habe, ist er derzeit eben Berater oder bietet ja Beratungsdienstleistungen für Schutzgebiete in Tirol an und eben auch für Klimawandelanpassung. Also er ist auf alle Fälle in dem Gebiet Schutzgebietsmanagement noch sehr aktiv. Genau, also das Karwendel ist einfach auch ein faszinierendes Schutzgebiet, weil es dieser Kontrast zur Stadt so extrem ist. Also wenn man in Innsbruck gibt es ja da die Hungerburgbahn und dann darauf anschließend die Nordkettenbahn und dann kommt man eigentlich relativ schnell von Innsbruck, also von irgendwie, glaube ich, 500 Meter über Seehöhe auf über 2000 Meter, also rauf zum KfLK und hat dann einen ziemlich eindrucksvollen Blick, weil auf der einen Seite nach Süden hin ist Innsbruck so und dieses Inntal als der stark urbane Raum. Und auf der anderen Seite sieht man runter das Isartal, glaube ich. Oder das Karwendeltal, sorry. Nein, es ist, glaube ich, das Karwendeltal, genau. Das müssen wir vielleicht. Genau. Es ist das Karwendeltal und da ist es total unberührt. Also eigentlich so eine Wildnislandschaft und diese Kontraste sind sehr eindrucksvoll. Also das ist schon auch in Innsbruck einfach eine super Sache, wenn man so ein Schutzgebiet direkt vor der Haustür hat. Wenn man jetzt aber wirklich reinfahren will reinwandern will ins Schutzgebiet, dann ist es nämlich so, dass man eigentlich von Innsbruck auch schon diese Berge als Barriere hat. Also man muss eigentlich rauf, so nach Seefeld, Scharnitz, und dann kann man in diese Karwendeltäler so ganz gemütlich reinradeln oder reinspazieren. Aber von Innsbruck aus ist es wirklich auch ziemlich unwegsam, da auf der anderen Seite runterzukommen.
Ja, das stimmt. Und es ist schön, dass wir ja das auch hier in Tirol viel erhalten haben oder dass es ständig Leute gibt, die sich darum kümmern. Hermann Sonntag ist so jemand, der da viel bewirkt hat und solche Leute braucht es eben. Ich habe deswegen als zweiten Schnipsel bei mir eine Episode ausgesucht, wo ich drei sehr besondere Frauen interviewen durfte, die aus meiner Sicht auch schon sehr, sehr viel bewirkt haben. Da gehen wir jetzt wieder weg von den Ökosystemen. Die haben mehr in einem anderen Bereich bewirkt. Es ist nämlich so, dass gerade Naturwissenschaften einfach sehr, sehr häufig männlich geprägt sind. Das muss man sagen. Gerade auch das Feld, wo ich jetzt gerade zugangen bin, also Chemie, teilweise Biologie hängt ein bisschen davon ab, wo man hinschaut. Aber vor allem in den höheren Karrieresegmenten, sage ich jetzt mal, Professuren, da ist die Männerquote schon noch deutlich höher. Und das hat auch Gründe. Aus dem Grund habe ich ganz spontan gedacht, damals beim Frauentag, das war im März 2021, dass man da eigentlich eine Folge darüber machen müsste. Freirad ist damals auf uns zugekommen und hat gesagt, wir bräuchten hier noch tolle Beiträge zum Frauentag. Habt ihr denn nicht was? Und ich habe dann super kurzfristig gedacht, das wäre die Idee. Ich kannte zwei der Frauen schon. Eine ist Helma Wennemers, sie ist Professorin für organische Chemie an der ETH in Zürich eben. Auch ein Vorbild von mir, muss ich sagen, was auch ihren Karriereweg betrifft, den sie sehr zielstrebig verfolgt hat. Eine zweite Dame war dann Professor Gabriele Werner-Fellmeier. Den Kontakt habe ich über dich, Anna, gefunden. Du kennst sie und hast mir erzählt, dass sie auch ganz, ganz tolle Sachen macht. Gabriele Werner-Fellmeier ist eben außerordentliche Universitätsprofessorin an der medizinischen Uni Innsbruck und zwar für medizinische Biochemie. Sie ist aber auch dabei, ein Bioethik-Netzwerk eben aufzubauen, das sich Education nennt, und sie hat auch ein Mentoring-Programm aufgebaut für junge WissenschaftlerInnen. Und ja, also ganz toll. Und ich kannte auch Ulrike Dabeiner. Das war damals in meinem Studium meine Professorin noch, aber die wurde dann auch Dekanin an der Uni Innsbruck. Und mittlerweile war die eben aber auch Präsidentin der Uni Bozen geworden, also zuzüglich zu ihrer Professur am Institut für Ökologie und auch ihrer leitenden Position für eine Gruppe an der EURAG in Bozen. Also wirklich drei coole Lebensläufe. Und dann habe ich gedacht, die muss ich jetzt erwischen. Ich hatte super viel Angst, weil das so kurzfristig war und ich dachte, okay, die sehr viel beschäftigten Professorinnen werden mir hier auf keinen Fall antworten. Ich probiere es jetzt einfach. Und dann war es so eine Freude, dass auch Gabriele Warner-Fallmeier und Helma Wennemer sich sehr schnell bei mir gemeldet haben und auch Ulrike Dabeiner, wo ich dachte, die Präsidentin der Uni Bozen, da habe ich wahrscheinlich überhaupt keine Chance. Wahrscheinlich landet man da auch im Spam-Ordner bei den 500 Mails, die da am Tag kommen. Und es war wirklich eine super große Freude für mich, dass ich das machen durfte. Und da würde ich jetzt gerne eine Stelle abspielen, die für mich persönlich auch so ein bisschen bezeichnend war. Natürlich haben alle drei Frauen hier ganz tolle Geschichten auch erzählt. Und bei dieser Stelle kommt aber nochmal besonders gut heraus, dass die da wirklich auch kein Blatt vor den Mund genommen haben. Also wir haben ganz ehrlich auch über die Situation der Frauen in dieser akademischen Gesellschaft auch gesprochen. Und ja, fand ich ganz toll, was sie uns hier erzählt haben. Hier ist ein Ausschnitt aus der Geschichte von Ulrike Dabeiner.
Naja, als Ökologin bin ich sehr viel im Freiland. Also ich habe mir schon gedacht, ich werde einfach bleiben in dieser Freilandforschung. War knapp vor meiner Habilitation, als ich eben dieses Angebot ergeben hat, ein neues Institut aufzubauen, wollte das zuerst nicht, weil ich zuerst habilitieren wollte. Ist ja immer ein ganz, ganz wichtiger Schritt in einer universitären Karriere mit der Habilitation. Und in Österreich war das damals auch so, das war dann auch die Möglichkeit, eines unbefristeten Vertrages zu bekommen. Habe dann aber doch gesagt, naja, no risk, no fun. Und habe jetzt dieses Institut an der EURAG übernommen. Hat heute über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist etwas, was man sich damals in Österreich nicht vorstellen konnte. Irgendwann mal kommt dann auch die Familienplanung dazu. Und nach meiner Habilitation habe ich mir gedacht, es wäre schon schön, Kinder zu haben, wenn sich das jetzt bequem ausgeht, so unter Anführungszeichen. Bequem wurden dann Zwillinge. Die waren also die ersten drei Jahre alles andere als bequem. Ich hatte damals die Führungsposition, das heißt, ich weiß, ich habe noch in der Klinik noch etwas durchlesen müssen. Ich hatte gerade ein Buchprojekt, das heißt, in den Nächten habe ich dann dieses Buchprojekt dann noch abgeschlossen. Mein Mann hat mich sehr unterstützt, muss ich auch dazu sagen. Also das war auch eine starke Inzision, so quasi. Und dann natürlich diese schwierige Frage, wie kombiniert man eine wissenschaftliche Karriere, die ja doch, da gibt es keine Unterschiede. Man hat genauso zu publizieren, mit Kindern, ohne Kinder. Wie schafft man das, der einen Seite gerecht zu werden, also den Kindern gerecht zu werden, und auf der anderen Seite eben auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Forschungsinstitut weiterzuentwickeln?
Ja, ich glaube, dem ist nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also das waren ganz dringende Fragen, die wir auch in der Episode selber besprochen haben. Wie funktioniert das mit der Karriere? Was muss man für seine Karriere auch leisten, wenn man zum Beispiel auch Nebenprojekte hat oder wenn man eben Familienplanung auch mit einbezieht? Und wie ist das als Frau? Das ist eben nicht so ganz gleich wie für Männer und das ist immer noch so. Aber eben am Ende dieser Podcast-Episode haben wir dann auch besprochen, dass sich die Zeiten ändern und das ist sehr positiv. Auch, dass Männer natürlich auch von sich aus sagen, sie möchten zum Beispiel umgekehrt auch mehr Zeit zu Hause verbringen oder dass auch viel Mentoring-Programme zum Beispiel dafür sorgen, dass Frauen auch ernsthafter wirklich über ihre Karriere auch nachdenken und versuchen, dort für sich zu klären, was ist wichtig, was sind meine Ziele, wie kann ich die erreichen und sich vielleicht auch Förderer zu suchen oder Förderinnen, je nachdem, die einen auch weiterbringen. Das fand ich super schön. Aber wir haben auch in Tirol noch andere sehr wichtige Frauen. Mit einer hast du gesprochen, Anna, und das war Marianne Götsch.
Genau, da haben Geri und ich ein Interview geführt in einer Folge, die sich mit dem Vochert und, wir haben die Folge genannt, Vochert und die Skipisten, also es hat auch noch, die Folge hat sich auch noch damit beschäftigt, wie Skipisten Ökosysteme verändern und ja, Skierweiterungsprojekte und ja, wie eben auch, was man vielleicht auch tun kann, dass eine Skipiste weniger negative Umwelteinwirkungen hat. Also da gibt es ja die Möglichkeit zum Beispiel, dass man den Oberboden abträgt und dann das Gelände modelliert und dadurch praktisch den Oberboden dann wieder auftragen kann und ja, so noch einen halbwegs funktionsfähigen, humusreichen oberen Horizont sich so bewahren kann. Aber eben die Folge hat sich eben auch mit dem Vochert beschäftigt und mit Marianne Götsch eben als Interviewpartnerin, die da eigentlich ja auch sehr engagiert ist in Naturschutzthemen in Österreich, arbeitet jetzt beim WWF auch als Flussexpertin und war eben, kommt selber aus Heiming, da liegt eben das Vochert, das ist so ein Bergsturz, eigentlich so ein Bergsturzgebiet. Also da gibt es diesen Chirgantberg, den kennt man vielleicht vom Vorbeifahren. Das ist so ein sehr langgezogener, sehr ja, gedrungener Berg sozusagen. Und der ist, da hat es mal einen sehr großen Bergsturz gegeben und im Inntal sind dann diese ja, diese Schneeheide, Kiefern, Bergsturzwälder entstanden, wo davon eben eines der Vorhut ist. Und das ist eigentlich auch eine ganz eine besondere Landschaft, weil sich da der Inn so durch diese Schutthalden durchschlängelt. Also sind es dann eigentlich so, ja, fast so ein bisschen so ein Schluchtcharakter. Und links und rechts sind dann diese sehr kargen Wälder, wo eben Föhren wachsen und eben ganz trockene Standortbedingungen, der natürlich dann auch eben für ganz spezielle Tier- und Pflanzenarten eben gute Lebensraumbedingungen hat, wie zum Beispiel auch die Fliegenragwurz, also eine Orchidee. Und die Marianne Götsch ist eben, einerseits kommt sie eben aus der Gegend, also sie ist da quasi Anrainerin und war eben selber viel immer im Vorfeld unterwegs und deswegen dem Wald sozusagen sehr verbunden. Und andererseits ist sie große Orchideenfreundin und hat eben auch über Orchideen ihre Masterarbeit geschrieben. Und genau, und es ist eben so, dass dieser Wald immer stärker beansprucht wird. Also es gibt immer mehr so ja, Wohnsiedel- oder Gewerbegebietsprojekte, also dass man zum Beispiel irgendwie ein Fabriksgelände auf dem Wald errichten will oder eben Siedlungserweiterungsgebiet. Und es ist schon ein Stück des Waldes mal unter Schutz gestellt worden. Und die Bürgerinitiative schützt das Vorhut, wo eben auch Marianne Götsch eben drinnen ist, die setzen sich eben dafür ein, dass der gesamte Wald eben unter Schutz gestellt wird. Und ja, das war einfach ein spannendes Interview mit jemandem, wie man eigentlich sich für Anliegen einsetzt, was sie mit dem Vorhut auch verbindet und wieso sie das für so schützenswert haltet. Und das ist eben auch beim Bioskop-Podcast eben immer so diese gute Mischung, finde ich, gewesen aus so ja, Wissenschaft oder so wirklichen Biologie-Themen und eben auch diesen Natur- und Umweltschutz-Themen und doch auch relativ so regionalen Themen auch für Tirol, da wo wir herkommen oder wo zumindest viele von uns leben und sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Und das genau war auf alle Fälle ein sehr spannendes Interview, was wir da mit der Marianne Götsch eben geführt haben.
Eine der ganz großen Sachen, die in den letzten Jahren sehr positiv verlaufen sind, ist, dass das Bewusstsein für diese Wertigkeit von dem Wald enorm gestiegen ist. Wo ich da vor 7 Jahren damit angefangen habe, hat niemand, inklusive mir, gewusst, dass da die Hälfte von dem Wald schon unter Naturschutz steht und dass der wertvoll ist und dass der was Besonderes ist. Das war einfach, im Volksmund war das einfach ein Grippelwald, weil die Bäume halt nicht so hoch wachsen, weil halt wenige Nährstoffe sind und halt, ja, Mai eh total super zum Spazierengehen und mit den Kindern, aber dass das jetzt so was Besonderes ist, da habe ich selber auch erst mal ein Jahr in Wien wohnen müssen, damit ich das halt kapiert habe. Und je mehr ich halt dann darüber mich informiert habe auch, desto mehr habe ich verstanden, was das wirklich für ein Naturjuwel ist und dass wir einerseits da enorm stolz drauf sein können und zum anderen eine enorme Verantwortung hier haben, weil in dem Wald gibt es halt noch Pflanzen und Tiere, die es sonst kaum mehr gibt und die hier wirklich einen wichtigen Lebensraum vorfinden. Was mich persönlich total freut immer wieder, sind halt die vielen Orchideenarten, weil ich persönlich auch bei den Orchideen ein spezielles Interesse habe. Ich habe ja auch meine Masterarbeit dazu geschrieben. Und das ist einfach ein Naturjuwel und ein Zeichen von der Wertigkeit von einem Gebiet. Das hast du sonst einfach nicht. Vor allem im dicht besiedelten Inntal hast du sonst keinen solchen Naturwald, in dem du nur so einfach und schnell erleben kannst, was echte Natur bedeutet. Wir arbeiten seit Gründung der Initiative daran, dass das bisher komplett ungeschützte Heiminger Forchert ein Naturschutzgebiet wird. Und das ist unser erklärtes Ziel, weil nur ein Naturschutzgebiet langfristig den Wald auch vor einer weiteren Verbauung schützt. Weil was ganz interessant ist, was ich einfach seit Gründung der Initiative immer zu hören gekriegt habe und inzwischen einfach weiß, dass ich dem leider keinen Glauben schenken kann. Man hat mir von Anfang an gesagt, du mach dir keine Sorgen, Marianne, das ist jetzt eh, das widmen wir noch und dann ist Schluss. Und du brauchst dir da gar nicht irgendwie da Initiative und ergreifen und bewerben, weil schau, wir brauchen halt jetzt nur das Fleckerl und dann ist ja schon wieder Ende. Und mehr brauchen wir ja gar nicht, das reicht ja jetzt. Und das war's dann und schau mal von oben oben, wie viel Wald da noch da ist. Und mit dieser Salamischeibentaktik sind aber binnen von 9 Jahren 26 Hektar Wald gerodet worden. Und jetzt für die nächsten 10 Jahre wurde im neuen örtlichen Raumordnungskonzept festgelegt, dass weitere 12 Hektar, das sind 16 Fußballfelder, umgewidmet werden.
Ja, ist schon einmal ein Antrag bezogen auf das Naturschutzgebiet eingereicht worden?
Ja, also das ist auch noch eine wichtige Info. Das Naturschutzgebiet Heiminger Forchert liegt ja schon ganz lange in der Schublade. Damals im Gegenzug für diese Widmung, diese eine von zig zusätzlichen Erweiterungen, die in den letzten 10 Jahren durchgegangen ist, gab es damals die Vorgabe, dass Heiming sich jetzt aber dann wirklich darum kümmern muss, dass jetzt ein Naturschutzgebiet kommt. Und dann wurde auch in der Gemeinde das eingerichtet, dass da sich jemand drum kümmert und ein Beauftragter und so weiter und man hat dann Gespräche geführt. Aber de facto ist halt immer nur ein Lippenbekenntnis geblieben und ist in der Schublade liegen geblieben. Und mit dem Argument, bevor ich nicht mein Raumordnungskonzept habe, geht gar nichts, ist dann auch blockiert worden bis dato. Und wir wünschen uns jetzt einfach und brauchen jetzt einfach dieses Naturschutzgebiet mehr denn je, weil einfach immer klarer wird und spätestens seit dieser Umwidmung klar geworden ist, dass nichts das Forchert langfristig schützt für zukünftige Generationen als wirklich ein Schutzgebiet.
So, das war das Interview, der Ausschnitt aus dem Interview mit Marianne Götsch, eben auch aus der Anfangsphase des Podcasts aus dem Jahr 2020. Und ich glaube jetzt kommen wir noch zu wissenschaftlicheren Themen.
Nicht, dass dein Thema unwissenschaftlich gewesen sei. Es geht lediglich ein bisschen mehr in den Mikrokosmos, würde ich sagen. Also euch ist vielleicht aufgefallen, dass sich bei uns die Themen natürlich schon so ein bisschen auch mit dem, wie soll ich sagen, oder das widerspiegeln, was wir auch beruflich so machen oder wo unsere Ausbildungsschwerpunkte liegen. Ich bin ja eigentlich Mikrobiologin. Und bin jetzt aber auch in diesem akademischen Bereich tätig, deswegen kreisen die Themen manchmal auch um diesen Bereich. Und zu Hause sozusagen in meinem Mikrobiologie-Thema war ich dann tatsächlich bei meiner Podcast-Episode Stirbt das humane Mikrobiom aus? Dazu gibt es eine nette Geschichte. Ich arbeite auch so freiwillig für Festivals, für Naturfilmfestivals und mache da auch Moderation. Das mache ich in Innsbruck fürs Innsbruck Nature Film Festival, aber auch in Zürich mittlerweile. Und ich hatte da letztes Jahr beim Global Science Film Festival moderiert. Und der Leiter hat mir dort einen Film geschickt und hat gesagt, schau, wäre schön, wenn du da was moderieren würdest. Und der hieß Invisible Extinction. Gemacht wurde er von Stephen Lawrence und Sarah Schenk und ich wusste am Anfang überhaupt nichts über diesen Film und ich habe mir den dann angeschaut und fand das super interessant. Es geht in diesem Film nämlich um ein Artensterben der besonderen Art. Wir alle haben ja eine Biodiversität auch in uns mit unserem Mikrobiom und es ist aber so, dass dieses Mikrobiom immer weniger divers ist, könnte man sagen. Also das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir hier ganz bestimmte Sachen essen. Ich sage jetzt mal im westlich geprägten Gefilden, das hat aber auch mit Stress zu tun, mit allen möglichen Lebenseinflüssen. Und das bringt natürlich mit sich, dass wir auch gewisse Krankheiten ausbilden oder dass bestimmte Leiden, wie zum Beispiel Diabetes oder Übergewicht und so weiter und so fort, auch vermehrt ja, da sind und zunehmen. Im Film begleiten wir Martin Blaser, einen Wissenschaftler, und seine Frau Gloria Dominguez dabei, wie sie sich mit diesem Thema auch näher beschäftigen. Die beiden sind hier schon Professionals und wir gehen damit auf eine Reise. Und ja, ich fand das super interessant. Ich durfte dann Sarah Schenk auch live interviewen. Das war eine extrem spannende Persönlichkeit. Die stand auf der Bühne und konnte von sich aus sozusagen, also die hätte mich gar nicht gebraucht als Moderatorin. Die hat die Herzen aller im Flug gewonnen und so übers Mikrobiom von der Leber weggesprochen. Trotzdem dachte ich, okay, ich würde da gerne noch einen noch wissenschaftlicheren Blick drauf werfen. Wir wissen alle, das Filmbusiness ist ein spezielles. Man kann gewisse Sachen zeigen, andere sind ein bisschen schwieriger auch von der Komplexität her zu erklären. Und deswegen habe ich jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, eben diesen Podcast mir überlegt oder diese Podcast-Episode Stirbt das humane Mikrobiom aus? Ich habe den gemacht mit Dr. Verena Lentsch. Sie ist ja gleich alt wie ich eigentlich und oder fast gleich alt und sie ist auch an der ETH gewesen zu dieser Zeit, zuerst Doktorandin, dann Postdoktorandin in der Gruppe von Emma Sleck im Department von Health, Science and Technology bei uns. Und sie forscht an diesem Thema und ich fand es einfach super, was sie dazu zu erzählen hatte. Und da haben wir über ein Thema gesprochen, das habe ich zuerst im Film gesehen und habe das dann auch mit Verena nochmal ein bisschen besprochen. Und da geht es um FMT und da hören wir uns jetzt mal an, worüber wir da Appetitliches gesprochen haben. Eine Art, wie man dem versucht, irgendwie gegenzusteuern, sage ich jetzt mal, das ist FMT, das wäre Fecal Microbiota Transplant, eine spezielle Methode, die ich persönlich jetzt, von der ich persönlich noch nicht so viel gehört hatte, und ich war schockiert, als ich das in dieser Doku gesehen habe, was da eigentlich passiert. So quasi ganz einfach ausgedrückt werden Fäkalien oder wie nennt man das? Wird der Stuhlkot. Genau, wird der Kot oder Stuhl beim einen Patienten oder bei einer Person rausgenommen, die gesund ist, und wird dann quasi tatsächlich rein transplantiert in die andere Person. Und ich habe da skurrile Bilder gesehen von einem Mixer, wo das dann aufgemixt wird und dann in eine Art Spritze oder sowas ähnliches dann umgefüllt wird und eingeführt wird. Das muss man dann auch sagen. Also,
genau. Also es ist wahrscheinlich nicht die Behandlung, die sich jeder vorstellt, wenn er ins Krankenhaus geht, aber es ist tatsächlich die mit Abstand am effektiveste Behandlung gegen Clostridioides difficile Infektionen. Es muss auch nicht unbedingt oral eingenommen werden, es wird auch teilweise rektal gegeben. Aber ja, also das hilft wirklich, wenn man diese wiederholenden Infektionen hat, am besten. Allerdings, es wird nicht wahnsinnig gerne gemacht, diese FMT, weil wir zurzeit noch relativ wenig über unser Mikrobiom wissen. Also wir wissen sehr viel, aber gleichzeitig wissen wir auch noch so viel mehr nicht zurzeit, dass es nicht wahnsinnig gerne gemacht wird, weil man nicht weiß, was für andere Krankheiten man damit begünstigen könnte.
Genau, und die Einordnung fanden wir wichtig, weil in der Doku eben erzählt wird, dass dieses FMT auch dort eingesetzt wird, wo das Mikrobiom eben gestört ist. Bei C. diff nennt sich das, Clostridium difficile Infektionen, ist das eben auch der Fall, und das kann zu sehr, sehr unangenehmen ja, auch Symptomen und Verläufen führen. Und ja, das war spannend zu hören. Noch lustiger ging es dann zu, als wir in der Doku beide, also ich und Verena, wir haben die Doku beide dann zusammen auch geschaut, die Geschichte mit der Dragon Soup erfahren haben. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und Verena hat dann auch noch einen spannenden Input dazu. Hören wir gleich mal rein. Wir haben ja vorhin über die FMT gesprochen und mir ist da noch was eingefallen. Ich habe da was gelesen, dass das eigentlich ja schon sehr alt ist. Das ist ja keine neue, ganz, ganz neue Methode. In China gab es da offensichtlich sowas wie eine Dragon Soup.
Und das waren wohl so Fäkalien oder auch Bakterien irgendwie und Urin gemischt. Und das war wohl so gelblich und das musste man dann trinken. Da war ich dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich danach nicht kränker wäre als vorher.
Ich muss sagen, die Info, die wir heute auch erst im Film kennengelernt, wobei mir FMTs davor eigentlich auch schon ein Begriff war.
Ja, ich habe das dann eben nachgelesen, weil ich schauen wollte, ob es das wirklich gab. Es gab es wohl wirklich, aber ich kann mir das wirklich nicht sehr gut vorstellen.
Aber tatsächlich auch eins von den probiotischen Bakterien, die eigentlich mit am prominentesten sind, Escherichia coli, Nissl, 1917 heißt der Stamm. Der wurde auch aus dem Stuhl von einem Soldaten isoliert, der im Ersten Weltkrieg als einziger nicht krank geworden ist. Und der ist bis heute noch sehr viel auf dem Markt. Ohne Stuhl jetzt, also in isolierter Form.
Ja, wie man hört, hatten wir da auch immer Spaß bei der Aufnahme. Das war auch etwas, also das fand ich immer am tollsten an diesen Podcast-Folgen, dass man so viele coole Leute kennengelernt hat. Und da sind auch lustige Sachen passiert. Natürlich hat man auch was rausschneiden müssen. Freirad gibt uns 60 Minuten und manchmal ist es dann auch wirklich mehr geworden. Ich hatte dann mal eine Episode auch mit Michael Traugott und Christian Bartel und natürlich läutet da, weil ja alle am Arbeiten sind, auch, da läutet dann auch mal ein Telefon und das habe ich dann auf der Aufnahme drauf und da muss man dann überlegen, was man macht oder wie wir jetzt gerade, vielleicht habt ihr so ein bisschen gehört, ich musste, weil es nicht anders ging, die Aufnahme woanders machen und hatte nicht bedacht, dass der Raum so viele Fenster hat, dass es einfach unheimlich hallt und habe dann alles Mögliche probiert, um diesen Hall rauszukriegen. Aber naja, das Ergebnis hat man jetzt gerade gehört, also es hallt eigentlich immer noch, so weit, so gut. Naja, ein bisschen was haben wir vielleicht in den letzten Jahren dann doch auch technisch gelernt, oder? Anna, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich meine, wenn ich dein Setup anschaue, dann muss ich sagen, du bist mittlerweile viel, viel professioneller unterwegs, wie damals, als wir wirklich so mit der ersten Folge, glaube ich, noch gestartet sind. Abgesehen vom Freiradstudio natürlich, das ist ja per se schon professionell.
Ja, ich habe eben auch ganz am Anfang mit so einem ganz kleinen Zoom-Recorder gestartet, also wirklich so eine Handflächengröße, wo man dann eben ja immer die Aufnahme praktisch, also das stellt man immer so in die Mitte vom Tisch zum Beispiel und versucht da möglichst gut, was beide Gesprächspartner, möglichst gut die Audio dann eingefangen wird durch das Gerät. Und ja, eben mittlerweile habe ich ein Mikrofon vor mir. Das ist aber auch herausfordernd, weil man muss es dann den richtigen Abstand finden und eben schauen auch, dass man nicht übersteuert aufgenommen wird und dergleichen. Also am einfachsten finde ich es immer noch, wenn man einfach ins Freiradstudio geht und dort das Equipment findet und die Einstellungen passen einfach. Da kann man relativ wenig falsch machen. Aber sonst ist es schon, ja, es ist auch irgendwie ein Handwerk, auch mit dem Schneiden. Das muss man mal lernen, weil gerade so zu Beginn habe ich oft auch viel zu harte Schnitte gesetzt oder versucht, jedes oder jede Gesprächspause rauszuschneiden und das. Gerade beim Podcast muss man auch ein bisschen hin und wieder das Gespräch einfach fließen lassen, damit es einfach auch ja, natürlich klingt oder halt einen normalen Gesprächsfluss nahe kommt. Und ja, das sind eben alles aber immer noch Bereiche, in denen ich hin und wieder auch struggle oder mich hart tue sozusagen. Also es ist schon auch relativ viel Arbeit und das bringt uns jetzt damit, dass eigentlich, es hat, dieser Bioskop-Podcast hat uns schon auch, also in der Anfangsphase war es eine Zeit, in der wir auch viel mehr noch aktive Zeit hatten für das Podcast-Machen an sich. Also da war es irgendwie auch was spannend und ich habe das auch sehr genossen, auch mal so einen Nachmittag damit zu verbringen, was vorzubereiten oder eben dann Gesprächstermine auszumachen und ein Thema zu suchen. Und derzeit ist es so, dass es doch auch aufgrund der Zeitintensität des Podcasts schwierig ist, das neben der Arbeit noch so weiterzuführen. Und ja, eigentlich ist jetzt vielleicht mal eine Zeit auch, um den Podcast ein bisschen ruhiger anzugehen beziehungsweise ein bisschen pausieren zu lassen, vor allem, weil wir jetzt eigentlich 4 Jahre lang den schon durchproduziert haben und auch Wiederholungen und Sendungen überlegt haben und ja doch eigentlich regelmäßig immer wieder auch was senden wollen und den Podcast ja so weiterführen wollten. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, auch mal so ein Zeitpunkt, wo man einfach auch sagt, okay, derzeit kann man das nicht in der gleichen Qualität weitermachen, mit der wir eigentlich vorgelegt haben.
Ja, da sprichst du jetzt das sozusagen das traurige Thema dieser heutigen Episode auch an. Ja, uns ist schon auch klar geworden, dass das jetzt momentan sehr, sehr schwierig ist, in dieser Qualität da weiterzufahren. Und möglicherweise ist es besser, wenn man es jetzt erstmal auch auf Eis legt, wie du gesagt hast, und auch überlegt, wie ist das Konzept. Ich glaube, das war auch eines meiner größten Learnings. Ich empfinde wirklich tiefe Bewunderung für die Leute, die das auch beruflich machen, die das vielleicht auch jeden Tag machen. Es gibt auch Podcasts, die jeden Tag senden. Einfach in dem Bewusstsein, dass es wirklich Arbeit ist, wenn man da was Ordentliches auch machen möchte. Oder man ist super professional, aber selbst dort habe ich mit Leuten gesprochen, die wirklich in diesem Bereich hauptberuflich tätig sind. Und da geht es dann eher darum, dass die auch auslagern. Manche sind Sprecher, sind aber nur Sprecher oder Moderatoren, laden Gäste ein und geben dann zum Beispiel den Podcast auch an andere, an externe Firmen oder so, die dann auch wirklich das ganze Arrangement machen. Also das kommt ja dann auch nochmal dazu. Oder klar, gibt es auch die, die natürlich alles selbst machen. Und ja, ich habe da mega viel Bewunderung dafür und genau. Aber was soll das jetzt heißen? Drehen wir das jetzt ab und ist das für immer vorbei? Wir wissen es jetzt natürlich noch nicht. Wir haben uns jetzt erstmal gedacht, wir würden so eine Art Sabbatical machen und hoffen, dass ihr nicht allzu enttäuscht seid. Aber wir glauben wirklich, es wäre jetzt gut, einfach mal neue Ideen zu kriegen, quasi das erstmal sacken zu lassen. Und eventuell kommen wir dann wieder zurück mit einem neuen Format oder veränderten Format oder neuem Konzept oder auch neuen mit PodcasterInnen. Who knows?
Das wäre auf alle Fälle super. Und ich habe auch schon, eben, ich habe das bei Freiheit schon angesprochen, dass wir den Podcast jetzt mal in Sabbatical schicken. Und die haben eben auch gemeint, es gibt ja immer diese Sonderformate, du hast es ja angesprochen, zum Beispiel Frauentag und so weiter, wo man auch so Sendungen produzieren kann. Also wir bleiben irgendwie Teil der Community sozusagen und genau. Und bedanken uns auch bei Freiheit für die super Zeit. Auch für das Vertrauen, dass sie uns diesen tollen Sendeplatz zur Verfügung gestellt haben. Am Montag, direkt vor dem Kulturton um 17 Uhr, ist ein super Sendeplatz. Und ja, wir haben die Zusammenarbeit eigentlich immer sehr unkompliziert und sehr positiv empfunden. Und genau, und wir haben auch viel Spaß gehabt, denke ich mir, als Podcast-Team. Auch viel Stress hin und wieder, aber eigentlich großteils war es, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Voll.
Es war eine wunderbare Zeit und natürlich bedanken wir uns auch bei euch, bei unseren Hörerinnen, unseren Hörern. Hat uns immer gefreut, wenn ihr mal eingeschaltet habt oder auch wenn wir Rückmeldungen gekriegt haben. Hey, das war super spannend und deswegen machen wir das. Das ist auch Wissenschaftskommunikation im Reihenformat sozusagen. Also ja, hat uns wirklich sehr gefreut.
Ja, dann Julia. Ade und wir hören uns.
Wir hören uns. Jetzt kommt die Verabschiedung. Na, macht es gut. Es war uns eine Freude. Bis zum vielleicht nächsten Mal.
Ciao, für euch.
Ciao.